Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Neue Fußballtrainer gibt es bei uns schon seit einigen Jahren. Moderne und selbstbewusste Männer mit eigenen Ideen und Konzepten. Allerdings gibt es kaum Frauen, die Männermannschaften trainieren. Imke Wippenhorst dagegen weiß, wie es geht. Sie war mal ein paar Monate die Chefin des BV Kloppenburg aus Niedersachsen. Damals machte sie auch diesen Spruch: Ich bin Profi, ich stelle nach Schwanzlänge auf. Eine Antwort auf die Frage, ob sie eine Sirene auf dem Kopf trage, wenn sie die Männerkabine betritt. Die Akademie für Fußballkultur fand den Spruch so klasse, dass sie ihn bei der jährlichen Gala zur Abstimmung stellte. Imke Wübbenhorst gewann und bekam dafür den Deutschen Fußballkulturpreis. Auch für Arno Ozesek, unser Experte für Fußballkultur, ein absolutes Meisterstück.
Also laut dem Fußballfachmagazin Brigitte war das eine der schlagwertfertigsten und absolut geilsten Antworten in der Geschichte des Fußballs. Und ich denke, sexistische Frage, noch sexistischere Antwort, diese aber als ultimativer Konter gegen männlichen Fußballchauvinismus. Historisch gesehen übrigens auch als Entgegnung auf Lothar Matthäus zu verstehen. Der hatte einst den Stürmerkollegen Adolfo Valencia in Sinn, Frauen entgegengerufen: Hey Mädels, unser Schwarzer hat einen so langen. Und Wübbenhorst, aufgeklärter Feminismus, der rechnet mit all diesem souverän ab.
So kann man es auch sehen. Arno Ozesek über den Fußballspruch des Jahres von Imke Wübbenhorst. Die 31-Jährige hat dafür übrigens einen Preis bekommen, der mit 5.000 € dotiert ist. Guten Tag, Frau Wübbenhorst.
Hey, hallo.
Hallo, was haben Sie denn mit dem Geld seinerzeit gemacht oder haben Sie es noch?
Nee, ich habe es gespendet an einen auch Teilnehmer der Ausbildung zum Fußballlehrer, der gerade mit mir absolviert. Und er trainiert die Nationalmannschaft für Menschen mit zerebralen Bewegungsstörungen. Und die konnten das Geld gut gebrauchen.
Sie haben ja in der Bundesliga, in der Frauenbundesliga für Kloppenburg gespielt und auch in Spanien. In der letzten Saison haben Sie, wenn ich das so richtig verfolgt habe, Ihre aktive Spielerinnenkarriere beendet und konzentrieren sich seitdem voll auf die Laufbahn als Trainerin. Warum haben Sie sich für diesen Job entschieden?
Ja, in meinem ganzen Leben wollte ich eigentlich noch nichts anderes, außer was im Fußball machen. Und nachdem ich wusste, dass man irgendwie nicht Fußball, also dass man nicht immer Fußball spielen kann, habe ich mir gedacht, okay, hier, ich muss Sport-Bio studieren. Ich will einfach die beste Trainerin werden, die es gibt. Und da habe ich jetzt schon ziemlich früh die Weichen dahingestellt, dass ich mein Leben lang mit dem Fußball verbunden bleiben kann.
Wo kommt dieser Ehrgeiz her, wenn Sie sagen, Sie müssen das machen?
Ja, ich glaube schon, Fußball ist eine Herzensangelegenheit. Da steht so viel Idealismus hinter, gerade wenn man im Frauenfußball ja lange gespielt hat. Das macht man ja nicht wegen des Geldes, sondern das macht man wirklich jedes Wochenende, jeden Abend opfern, obwohl man noch einen Job nebenbei hat oder studiert. Das ist halt wirklich eine Herzensangelegenheit und dafür brennt man halt einfach.
Sie selbst haben, wenn ich richtig informiert bin, Ende Mai eine Ausbildung als Fußballlehrerin an der Hennes-Weisweiler-Akademie in Hennef begonnen. Wie weit sind Sie denn da?
Ja, genau. Also im April sind die Abschlussprüfungen und jetzt bin ich gerade quasi mitten noch in der Ausbildung.
Das Selbstverständnis der Trainer hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. Was sollten denn aus Ihrer Sicht Frau oder Mann vor allem mitbringen, um erfolgreich zu sein?
Ja, ich glaube, als Trainer ist es mehr als nur die fachliche Ebene, sondern man braucht eine Persönlichkeitsstruktur, die es einen erlaubt, gut zu führen. Und da kommen ganz viele, ja, Dinge spielen da eine Rolle. Vermittlungskompetenz, das ist aber auch empathisch zu sein, weil man muss halt wissen, wie man jeden einzelnen Spieler anfassen muss, damit er halt zu 100% seine Leistung abrufen kann. Und ich glaube, gerade das ist total schwierig, weil man hat ja nicht selten auch mit ja wirklich schon gestandenen Profis zu tun, die natürlich auch wirklich schwer zu handeln sind. Und ich glaube, das ist eine große Kunst, eine Mannschaft zu formen, die zusammen funktioniert.
Wobei das ja nicht immer so leicht ist, herauszufinden, wie die Spieler ticken. Wenn man jetzt das Beispiel von Jadon Sancho von Borussia Dortmund nimmt, der nimmt sich Freiheiten heraus als junger Spieler, kommt mal eben zu spät zum Training. Braucht denn ein Coach generell auch Antennen, ein spezielles Gespür für seine Spieler?
Ja, ich glaube schon, dass es ein Trugschluss ist, wenn man glaubt, man muss jeden gleich behandeln. Man muss jeden Spieler angemessen behandeln. Und einige brauchen mehr Zuckerbrot und andere brauchen mehr Peitsche. Und ich glaube, dafür braucht man halt ja diese Empathie, um ein Gespür dafür zu entwickeln, was jeder Spieler braucht. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass der Trainer den Erziehungsauftrag nicht voll und ganz übernehmen kann. Und ich glaube, wenn das aus der Mannschaft kommt, wenn Sancho angeguckt werden würde von Mitspielern, warum er zu spät kommt, weil alle anderen doch pünktlich sind. So, und wenn da ein gewisser Druck von der Gruppe auch aufgebaut wird, dass das ist, was letztendlich die Spieler auch dazu bewegt, sich an diese Gruppennormen zu halten und dass man das nicht von außen so vorschreiben kann. Wobei natürlich eine gewisse Freiheit muss man den Spielern auch lassen.
Würden Sie denn da sagen oder mitgehen, dass Frauen an dieser Stelle einfühlsamer sind?
Ich glaube auch, dass das komplett von der Persönlichkeit abhängig ist, inwieweit ein Trainer zu so etwas in der Lage ist und auch angemessene Entscheidungen zu treffen, auch wie bestrafe ich so einen Spieler oder was ist überhaupt Strafe? Ist Geld überhaupt für solche Spieler eine Strafe oder wie packe ich den an der Ehre? Und ich würde es nicht vom Geschlecht abhängig machen. Ich glaube, da gibt es auch sehr viele Männer, die sehr empathisch sind und bestimmt auch Frauen, die es nicht können. Ich glaube, da sollten Vereine auch langsam mal dahin kommen, dass sie wirklich, wenn sie wissen, dass sie eine Mannschaft haben mit vielen Stars, dass sie dann auch einen Menschen brauchen, der halt gerade ganz viel Rückgrat hat, der irgendwie auf ganz anderen Ebenen auch geschult ist oder gut mit Menschen umgehen kann.
Nun ist ja ein Trainer heutzutage nicht nur ein Trainer, hat ja einen ganzen Stab an seiner Seite, der ihn unterstützt. Ist das aus Ihrer Sicht ein Beleg dafür, wie aufgeblasen das Profifußballgeschäft inzwischen ist?
Ja, ich glaube, überall, wo viel Geld ist, da kommen viele Leute, ob es Berater sind, irgendwelche Agenten, die auch ja Trainer vertreten oder halt eben auch Videoanalysten und Athletiktrainer. Ärzte, Physiotherapeuten, das ist natürlich ein breites Spektrum, wo auch viele Geld verdienen wollen. Aber ich glaube auch, dass man mit Manpower, ich habe das ja selber im Praktikum bei Julian Nagelsmann in Leipzig erlebt, dass wenn jeder für seinen Bereich zuständig ist und dafür sich auch wirklich verantwortlich fühlt und auch die Zeit hat, sich damit wirklich auseinanderzusetzen, dass das auch schon Qualität ist. Ja? Dass die Jungs, wenn sie individuelle Trainingsanalysen von den Co-Trainern kriegen können, weil sie dafür halt eben Kapazitäten haben, dann ist auch gerade die Entwicklung bei so einer jungen Mannschaft, wie Leipzig sie hat, halt schnell zu sehen. Und desto professioneller du arbeiten kannst, desto mehr Erfolg wirst du auch auf Dauer haben.
Bis auf die ehemalige Nationalspielerin Sissi Reit und sie sowie in Frankreich die aktuelle Nationaltrainerin Corinne Diacre, die hat ja mal längere Zeit einen französischen Männer-Zweitligisten trainiert, sind mir ja keine Frauen bekannt, die weltweit eine Männermannschaft auf der professionellen Ebene trainieren. Warum ist das so immer noch?
Inka Grings trainiert gerade eine Oberligamannschaft. In Westfalen, also Strahlen, trainiert sie und ist somit ja auch eine Frau, die jetzt in Deutschland tätig ist. Ich glaube halt einfach, dass gerade, so wie wir das auch schon gesagt haben, diese handelnden Personen, die Entscheidungen treffen, das sind meist, so kann ich es mir glaube ich nur erklären, ältere Männer, die halt vielleicht auch im Fußball sozialisiert wurden. Und jeder weiß, dass welche Attribute im Fußball zählen. Und das ist nämlich, man muss stark sein, man muss hart sein, man muss sich durchsetzen können. Und klassischerweise werden solche Attribute eigentlich ja eher den Männern zugesprochen, obwohl ich auch glaube, dass das ein Trugschluss ist und man sich endlich mal davon lösen muss, weil ich würde mich als sehr zielstrebig und durchsetzungsstark selber beschreiben und ich glaube, dass ich auch sehr tough bin, im Gegensatz zu vielen anderen Männern vielleicht. Und ich glaube, wenn die Leute sich ändern, die Entscheidung treffen, weil ich denke, dass Spieler und auch Fans mittlerweile dazu bereit sind. Ich habe auf jeden Fall sehr positive Erfahrungen gemacht und habe immer noch ein sehr gutes Verhältnis zu meinen damaligen Spielern, die damit gar kein Problem hatten. Und dass da ein Umdenken stattfinden muss, dass man nach Qualität einstellt und nicht nach Geschlecht.
Machen wir es mal konkreter, etwas griffiger zum Abschluss. Wollen Sie lieber, wenn Sie jetzt Profifußballtrainerin sind, eines Tages möglicherweise einen arrivierten Verein wie den FC Bayern trainieren oder so einen Emporkömmling wie beispielsweise den Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn?
Puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass so ein Traditionsverein wie Bayern München, der schon so etabliert ist, dass die vielleicht ein bisschen ruhiger bleiben, weil sie haben ja auch gezeigt, dass sie es mit Niko Kovac vielleicht nicht sind. Von daher, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, der Verein, der müsste zu mir passen und die Leute müssten hinter mir stehen und ich müsste mich mit dem, wie dort gelebt wird, auch außerhalb des Platzes identifizieren können, weil das für mich eine große Rolle spielt, um auch erfolgreich in einem Verein arbeiten zu können.
Das Umfeld muss passen. Das, denke ich mal, können wir festhalten am Ende unseres Gesprächs mit der Fußballtrainerin Imke Wübbenhorst, die auch Gymnasiallehrerin in Niedersachsen ist, die gerade eine Ausbildung macht zur Fußballlehrerin, also noch mittendrin ist. Ja, das war ein bisschen ein Gespräch rund um den Fußball. Welche Qualitäten muss ein Trainer haben? Und wo würde Frau Wübbenhorst sich möglicherweise wohlfühlen? Das habe ich zum Ende mit ihr besprochen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, sehr gerne.